Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Susanne Fritz. Guten Morgen. Das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Den Rang abgelaufen. Humanistische Lebenskunde ist in Berlin beliebter als der evangelische und der katholische Religionsunterricht. Das hat der Berliner Senat mitgeteilt. Was finden die Schüler spannend an diesem Wahlfach? Eine Reportage aus einer Berliner Grundschule. Götter am Fußballhimmel. Maradona und Lionel Messi werden in Argentinien verehrt wie christliche Heilige. Der Fußball ist dort fast eine Religion. Und Buddha und die sozialen Medien. In Kambodscha sind zeitweise 70% der Bevölkerung in den sozialen Medien aktiv. Auch buddhistische Mönche tummeln sich auf TikTok und Facebook, um die buddhistische Lehre zu verbreiten. In der buddhistischen Ethik ist das aber ein Problem. Früher sind die Kinder in der Schule je nach Konfession in den evangelischen oder in den katholischen Religionsunterricht gegangen. Zumindest in der Bundesrepublik war das so. Inzwischen ist Deutschland aber religiös vielfältiger geworden. An vielen Schulen gibt es deshalb unter anderem auch islamischen Religionsunterricht und Ethik. In Berlin und Brandenburg kommt noch das Fach humanistische Lebenskunde hinzu. Das Weltanschauungsfach wird vom Humanistischen Verband organisiert und ist in Berlin wie der Religionsunterricht freiwillig. In der Hauptstadt gibt es die humanistische Lebenskunde schon seit 1984 und inzwischen ist sie bei den Schülern sehr beliebt. Wie der Berliner Senat jetzt mitteilte, rangiert sie im aktuellen Schuljahr an allgemeinbildenden Schulen vor dem evangelischen und katholischen Religionsunterricht. Mein Kollege Christian Röther wollte wissen, was die Kinder so spannend daran finden und hat eine Grundschule besucht.
Lebenskunde, das macht Spaß. Natürlich ist es Unterricht, doch Zensuren gibt es nicht.
Zwölf Kinder und ihre Lehrerin sitzen in einem Stuhlkreis. Die Mädchen und Jungen besuchen eine gemeinsame erste, zweite und dritte Klasse der Hunsrück-Grundschule in Berlin-Kreuzberg. Humanistische Lebenskunde steht auf dem Stundenplan und nachdem alle zusammen gesungen haben, folgt eine Art Gefühlsbarometer.
Die Übung beginnt jetzt.
Ein Mädchen darf die Klangschale schlagen und dann sollen alle in sich hineinfühlen. Wie geht es euch gerade? Fragt die Lehrerin Susanne Navissi.
Ich liebe diese Übung sehr und ich mache die auch sehr, sehr oft. Es geht darum, dass wir leben mit unseren Gefühlen und wir müssen auch mit denen leben. Und ganz oft können wir sie gar nicht benennen.
Deshalb liegen auf dem Boden Karten aus mit Beispielen für einige Gefühle.
Aha, kannst du mal ein paar der Wörter vorlesen, die da draufstehen?
Neugierig,
zornig.
Für das Gefühl zornig entscheidet sich heute keines der Kinder, sondern hoch im Kurs steht glücklich. Und ein Mädchen ist traurig, erzählt es, weil seine Großeltern gerade wieder abgereist sind. Über die eigenen Gefühle nachdenken, das wird natürlich nicht benotet, wie auch der gesamte Berliner Lebenskundeunterricht.
Wir geben keine Noten, auch das ist für die Kinder eine riesige Befreiung zu bemerken, boah, ich darf hier einfach sein und ich kann meine Meinung sagen und die Idee von richtig und falsch ist ganz, ganz weit gefasst. Es gibt natürlich Dinge, die sind definitiv falsch. Das erarbeiten wir aber gemeinsam.
Gemeinsam durften sich die Kinder auch das Thema erarbeiten für die Unterrichtsstunde, bei der das Radio dabei ist. Entschieden haben sie sich für die Umwelt, samt passendem Lied. Auf dem Boden legt die Lehrerin Bilder aus, die die Kinder gemalt haben. Es geht um Klimawandel und Klimaschutz. CO2 hat ein Kind geschrieben und dann wieder durchgestrichen. Genauso erging es Autos, Flugzeugen
und Öltanke. Und dann gibt es weniger Grünzeug und dann haben wir weniger Sauerstoff.
erklärt Adam. Er ist 6 Jahre alt und er hat nicht nur etwas gegen CO2.
Ich wünsche von dem Erwachsenen, dass sie nicht so viel Müll wegwerfen, weil das ist für die Menschen nicht gut und für die Bäume und Pflanzen auch nicht, weil dann sterben sie.
Naturbewusst leben lernen, das ist ein Ziel im pädagogischen Leitbild der humanistischen Lebenskunde. Außerdem sollen die Kinder Mitmenschlichkeit entwickeln, Respekt üben oder Vernunft begründen lernen. Da geht es um kritisches Denken. Humanistische Lebenskunde ist in Berlin mit dem Religionsunterricht gleichberechtigt. Susanne Navissi unterrichtet das Fach seit 18 Jahren.
So wie zum Beispiel die christliche Religion, die 10 Gebote hat, so haben wir die Kinderrechte, die Menschenrechte. Letztendlich bewegen uns ganz ähnliche Themen und im Gegensatz zu dem Religionsunterricht liegt bei uns der Schwerpunkt auf der eigenen Verantwortung. Das heißt, humanistische Lebenskunde heißt, wir arbeiten mit dem Mensch, mit dem Menschenbild auch und wir sagen nicht zum Beispiel, irgendein Gott hat die Erde für uns Menschen geschaffen, sodass wir sie verzehren können, sondern wir sagen, wir sind hier Teil dieser Welt und wie können wir ein verantwortungsvoller Teil sein.
So lernen die Kinder ein humanistisches Weltbild kennen, ohne dass sie dafür erklären können müssen, was genau humanistisch bedeutet.
Das kann ich gerade nicht beantworten, weil das ist ein bisschen schwierig für mich, das kenne ich noch nicht.
Sagt der 8-jährige Matja. Die 9-jährige Luca versucht es so.
Vielleicht ist das über Menschen oder Gefühle. Und halt, wie man sich dann so fühlt.
Ich rede tatsächlich relativ selten über das Wort Humanismus. Und wenn Kinder fragen, dann erkläre ich, dass es eben um den Menschen geht, um den Menschen als Teil des Ganzen und nicht um eine göttliche Kraft, die dahinter steht. Und ich sage auch sehr deutlich, dass es in meinem Leben keine Rolle spielt, ob es Göttinnen oder Götter gibt. Und für manche Kinder ist das ein großer Schreck, wenn sie gläubig sind, weil sie Angst haben, dass ich in die Hölle komme. Das ist für mich dann wieder ein gutes Stichwort, darüber zu reden, wie schrecklich ich es finde, wenn Kindern Angst gemacht wird mit einer Hölle. Und das erkläre ich den Kindern.
Die Kinder in der humanistischen Lebenskunde kommen also nicht nur aus konfessionsfreien und religionsfernen Familien. Das Fach ist freiwillig, wie auch der Religionsunterricht in Berlin. Und in der Grundschule sind es die Eltern, die entscheiden, welches Fach ihre Kinder besuchen sollen, beziehungsweise ob sie überhaupt ein solches Fach besuchen sollen.
Ich bin selber getauft, katholisch. Meine Frau hat keine Religionszugehörigkeit. Und als die Frage kam nach dem Religionsunterricht, waren wir uns ein bisschen uneins.
Erzählt Ladislav Zajac, der Vater des 8-jährigen Matja. Der wollte selbst gerne in den Lebenskundeunterricht und hat seine Eltern davon überzeugt.
Wir fanden es voll okay, dass ich da hingehen wollte. Und dann bin ich da halb hingegangen.
Den Eltern sei wichtig gewesen,
dass er auf jeden Fall sich ein bisschen in der Schule befasst mit Ethik, Moral, mit der Frage, wer wir sind, wie wir leben sollen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Also das sind so die Fragen, von denen wir uns versprochen haben, dass die ein bisschen behandelt werden im Lebenskundeunterricht und die für uns genauso wichtig sind wie die ganzen Sachen, die er sonst lernt, schreiben, lesen, rechnen etc.
Die humanistische Lebenskunde trifft bei Berliner Eltern offensichtlich einen Nerv. Das belegen auch die Zahlen.
Wir brauchen tatsächlich jährlich so 30 bis 40 neue Lehrerinnen, manchmal ist es auch ein bisschen weniger.
Jaap Schild ist beim Humanistischen Verband Berlin-Brandenburg für das Schulfach Lebenskunde verantwortlich. Und das seit bald 30 Jahren. Er hat miterlebt, wie das Fach Jahr für Jahr gewachsen ist. Mitte der 80er Jahre ging es los mit 1000 Schülerinnen und Schülern. Inzwischen sind es über 72.000 an über 300 Berliner Schulen. Zugleich sind evangelischer und katholischer Religionsunterricht immer kleiner geworden und so ist die humanistische Lebenskunde an Berliner Grundschulen inzwischen das am meisten gewählte Weltanschauungsfach. Und das Wachstum werde vermutlich weitergehen, meint Jaap Schild.
Wenn man in Berlin weiß, dass 2/3 der Menschen konfessionslos sind und ein großer Teil, wissen wir durch Umfragen, auch gerade die humanistischen Ideen, die dann auch sehr eindeutig nicht religiös orientiert sind, also eine weltliche Orientierung haben, die das gut finden, dann versteht man, dass wir tatsächlich da das größte Potenzial hätten.
Deshalb hat der Humanistische Verband eine Werbekampagne gestartet, um ausreichend Lehrerinnen und Lehrer zu finden. Bei Eltern und Kindern scheint Werbung für das Fach hingegen kaum noch nötig zu sein. Auf jeden Fall nicht bei Luca.
Ich finde es einfach ein tolles Fach, weil man halt auch bei der Klangschalenübung halt sich auch einfach entspannen kann und über seine Probleme nachdenken kann.
Die eigenen Probleme und die Probleme der Welt. Darum geht es in der humanistischen Lebenskunde. Und das sind den Kindern an der Kreuzberger Hunsrückschule offenbar wichtige Anliegen.
Humanistische Lebenskunde ist in Berlin das beliebteste Fach im Weltanschauungs- und Religionsunterricht. Christian Röther hat eine Stunde mitgemacht. Vergangene Nacht mitteleuropäischer Zeit haben die Argentinier wieder ihren Fußballgöttern gehuldigt. Die argentinische Nationalmannschaft hat Curaçao in der Karibik mit 7:0 geschlagen. Superstar Lionel Messi traf dreimal und hat damit als dritter Fußballer die Schallmauer von 100 Länderspieltoren durchbrochen. Kein anderes Land der Welt verehrt den Fußball und seine Stars wohl so wie Argentinien. Diego Maradona wurde in seinem Heimatland zeitlebens verehrt wie ein christlicher Heiliger. Ebenso Lionel Messi, seit er mit der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister geworden ist. Selbst Ikonen werden in Argentinien von den Fußballstars angefertigt. Tobias Käufer war in dem südamerikanischen Land unterwegs, das den Fußball fast schon zur Religion erklärt hat.
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Ein Gebet, religiöse Klänge und Emotionen, die ganz Argentinien bewegen. Veröffentlicht hat das in Social Media millionenfach abgerufene Video jüngst der Präsident des argentinischen Fußballverbandes, Chiqui Tapia, um jene Männer zu ehren, die bei der WM in Katar Weltmeister geworden sind. Vor allem aber um den quasi religiösen Kult rund um Superstar Lionel Messi auf die Spitze zu treiben. Am Ende der rund 90 Sekunden wird Weltstar Messi tatsächlich zum Messias erklärt. Ihm wachsen Flügel und er vergibt den Sündern. Zuvor aber lässt ihn eine Sprecherin durch die Hölle gehen, von Pontius Pilatus verurteilen und von den Toten auferstehen. Ein solches Video, das katholische Heiligenverehrung und Fußball derart miteinander vermischt, ist wohl nur in Argentinien möglich. Auf den Häuserwänden in der argentinischen Hauptstadt sind gigantische, mehrere Meter große Porträts von Diego Maradona und Lionel Messi gemalt. Sie befördern eine quasi religiöse Verehrung. Erschaffen werden diese Fußballlegenden vom Street-Art-Maler Maxi Bagnasco. Er ist inzwischen selbst berühmt in Buenos Aires, mit Hunderttausenden Followern in den sozialen Plattformen. Wenn Bagnasco bei der Arbeit ist, bleiben die Leute stehen, zücken ihr Handy und wollen ein Foto. Was für europäische Ohren erstmal ungewöhnlich klingt, und zwar eine unzulässige Vermischung von Fußball und Religion, das erklärt Bagnasco so.
Wenn wir zu Maradona Gott sagen, meinen wir nicht etwas Religiöses im engeren Sinn. Wir sprechen von etwas Unerreichbarem. Maradona hat etwas geschafft, was wir normale Menschen nicht schaffen können, etwas Übermenschliches. Deswegen ist er für uns Gott. Fußball ist hier Teil einer spirituellen Kultur. Es stimmt, wir vergöttern quasi Menschen, in diesem Fall Messi, Maradona, unsere besten Spieler. So ist das in der argentinischen Kultur. Ins Stadion zu gehen, zu den Spielen, die Mannschaft zu unterstützen, es ist eine Lebenseinstellung, die über Generationen hinweg weitergegeben wird. Jedes Viertel hat eine Mannschaft und so haben sich viele ihren Club ins Gesicht tätowieren lassen und viele wollen sie auf Wandbildern verewigt sehen.
Im Grunde macht Streetart-Maler Bagnasco dasselbe, was früher in den Kirchen jene Künstler gemacht haben, die berühmte Bibelmomente malten. Nur, dass der Argentinier eben keinen Christus oder Maria abbildet, sondern Diego Maradona und Lionel Messi. Und das bewegt die Menschen, sagt Bagnasco.
Die meisten Leute sagen zu mir auf der Straße, danke, dass du Diego gemalt hast. Diego riesig nahe auf einer Wand, optisch so nah am Himmel zu sehen, das sei imposant. Mich bewegt das sehr zu sehen, wie emotional die Menschen berührt sind.
Die vielleicht legendärsten Tore der WM-Geschichte, Maradonas Handtor gegen England und sein anschließender spektakulärer Sololauf, betrachten viele Argentinier bis heute als eine Strafe Gottes für die britische Besetzung der Falklandinseln. Maradona sprach bei der WM 1986 anschließend von der Hand Gottes, die den Ball geführt habe. Auch von diesen Szenen gibt es Wandmalereien in Argentinien. Jetzt aber werden die Tore von Messi und Co. für die Ewigkeit festgehalten. Messi, Goal, 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 Goal. Besonders populär sind die WM-Legenden Diego Maradona und Lionel Messi in den Armenvierteln der großen argentinischen Metropolen. Die Geburtsstunde neuer, weiterer Volksheiliger war der 18. Dezember 2022, als Argentinien in Katar Weltmeister wurde. Stundenlang strömten die Menschen aus den Slums ins Stadtzentrum. Die Stimmung war einzigartig. Nun, gut 3 Monate später, hat sich fast die Hälfte der Argentinier ein Messi-Bild auf die Haut tätowiert. Verkaufen fliegende Händler Heiligenbilder von Torwart San Dibu, dem Heiligen Dibu, wie sie Schlussmann Emiliano Martinez nennen, der Argentinien mit seinen Glanzparaden im Finale rettete. Auch er ist nun so etwas wie ein Volksheiliger. Manch ein Argentinier sagt sich, wer meine Fußballnationalmannschaft retten kann, der kann vielleicht auch etwas für meine Seele tun. Der katholische Armenpriester Padre Francisco Oliveira, den sie im bettelarmen Merlo in der Provinz Buenos Aires nur Padre Paco rufen, hat Verständnis für die spirituelle Verehrung von Maradona und Messi.
Maradona hat sich nie mit der Macht verheiratet. Die Leute lieben ihn, obwohl oder vielleicht gerade er so auf den Fettnäpfchen trat und er viele Fehler im Leben beging. Er war ein Typ Mensch, der nie vergaß, woher er kam und der sich immer klar gegen die Mächtigen stellte. Deshalb ist er Gott, der immer auf der Seite der Armen steht. Dann spielt Messi sehr gut und in letzter Zeit hat er uns alle überzeugt. Nicht nur mit dem Pokal, sondern auch, als er sich gegen die holländischen Provokationen mit einem Spruch wehrte. Manchmal brauchen wir Argentinier das. Ein bisschen heißes Blut und die Dinge in ihre Schranken verweisen.
Auf Gott Maradona folgt nun Messias Lionel Messi. Und dieser Ruhm wird ihm in Argentinien unsterblich machen. Auch über seine aktive Karriere hinaus. Lionel Messi ist seit Dezember ein Volksheld in Argentinien oder eben ein Messias, wie sein eigener Verbandspräsident ihn nennt. In der vergangenen Woche feierten ihn 70.000 Menschen beim ersten Länderspiel nach der WM in Buenos Aires gegen Panama. Bei der Nationalhymne schossen ihm die Tränen in die Augen. Von nun an ist Messi nicht mehr von dieser Welt, er ist ein Volksheiliger.
In Argentinien werden die Fußballstars wie Heilige verehrt und der Fußball ist fast schon eine Religion. Tobias Käufer war für uns dort. Mobiltelefone, Internet und die sozialen Medien sind nicht mehr aus der Welt wegzudenken und längst allgegenwärtig. Selbst in Kambodscha in Südostasien sind zeitweise mehr als 70% der Bevölkerung in sozialen Netzwerken aktiv. Ein Trend, den sich viele zunutze machen. Auch buddhistische Mönche tummeln sich mittlerweile auf TikTok und Facebook, um mit den Lehren Buddhas wieder mehr, vor allem junge Menschen zu erreichen. Mit Erfolg. Einige Mönche bringen es mit ihren Inhalten auf mehrere mehrere hunderttausend Follower. Doch nach dem Theravada-Verhaltenskodex sollen die Mönche weder Ruhm noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Florian Barth wollte wissen, wie viel soziale Medien Buddhismus verträgt.
So klingt es, wenn buddhistische Mönche in einem Tempel singen. Doch diese Klänge kommen aus einem TikTok-Video. Bo Pisay ist Mönch und hat viel zu tun. Er studiert an der Universität von Battambang im Nordwesten Kambodschas. Neben Beten und Büffeln für die Uni hat er noch eine weitere Beschäftigung. Er schneidet Videos für Social-Media-Plattformen. Sein bislang erfolgreichster Post, ein Video in Corona-Zeiten, das sich fast 500.000 Menschen angesehen haben. Was hat sich der 22-Jährige dabei gedacht? Er habe einfach nur erzählt, wie er sich in der Zeit fühlte. Dass er sich die gleichen Gedanken machte wie viele andere Menschen auf der ganzen Welt. Covid-19 ist so gemein, so nervig. Viele haben darunter gelitten, konnten nicht raus, waren abgeschnitten von der Welt. Ich wollte auch teilen, was mir durch den Kopf ging. Das war alles. Ein viraler Hit. Und auf einmal kannten alle den TikTok-Mönch. Darf man das als Buddhist? Da scrollt man auf der Plattform durch Luxus-Lifestyle, Beauty-Tipps und Tanzeinlagen und mittendrin religiöse Botschaften. Unter Buddhisten in Kambodscha umstritten, denn Aufmerksamkeit auf sich ziehen, das passt nicht zu den Werten, finden viele. Einer, der digitaler Verbreitung trotzdem etwas abgewinnen kann, ist Hak Sieng Hai. Der 38-jährige Mönch führt regelmäßig Touristen durch Tempelanlagen, erklärt ihnen den Geist der buddhistischen Lehre, warum es zum Beispiel wichtig ist, zu meditieren. Doch auf diesem analogen Weg erreicht er immer weniger junge Leute, in die Tempelanlagen strömen immer mehr Ältere. Der Mehrwert ist bei Social Media, dass auch die junge Generation verstehen kann, was Buddhismus ausmacht, was wir hier eigentlich tun. Die Lehre von Buddha verbreiten, das erwarte ich mir davon. Das ist der Grund, warum ich diese Medien nutze, TikTok, Facebook oder YouTube. Er selbst hat fast eine 500.000 Follower auf Facebook. Während wir das Interview führen, sitzt er vor einem Hotel in Siem Reap. Immer wieder kommen junge Leute vorbei und wollen ein Selfie mit ihm machen. Er ist ein Social-Media-Star, auch wenn er das nicht will. Von anderen Mönchen wünscht er sich nur rein religiöse Inhalte, keine bunten Filme, keine banalen Alltagstipps. Die rote Linie sei da, wo es darum geht, Buddhismus als Lifestyle darzustellen. Ich will damit nicht irgendwie berühmt werden. Die Lehre Buddhas sollte man verbreiten, unsere Tradition in Kambodscha, sonst nichts. Mehr als 10.000 Kilometer entfernt erreichen wir San Pisit. Der kambodschanische Mönch studiert gerade in Estland. Er hat sich mal öffentlich einen Verhaltenskodex für die Nutzung von Social Media für Mönche gewünscht. Allerdings sei es doch nicht so einfach, die Regeln der Religion einfach auf die digitale Welt zu übertragen. Buddhismus ist 2500 Jahre alt, deshalb hat Buddha uns keine speziellen Verhaltensweisen für soziale Netzwerke mitgegeben. Aber wir haben ja Prinzipien und die sollten wir versuchen zu übertragen auf Social Media. So sehen es viele Buddhisten in Kambodscha, denn so fest verankert ihre Traditionen in Südostasien sind, so rasant wachsen weiterhin die Userzahlen der Plattformen. Auch die Mönche steuern in eine digitale Zukunft.
Buddha und die sozialen Medien, Florian Barth berichtete aus Kambodscha. Das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich heiße Susanne Fritz. Danke für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten kommt die Sendung Agenda. Bei meinem Kollegen Andreas Beckmann geht es da um das Thema Gemeinsam für die Demokratie. Kommunen vernetzen sich. Und noch ein Hinweis auf heute Abend. Von 20.10 bis 20.30 Uhr hören Sie eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel Sohn Gottes oder Zeichen Allahs? Ein alter Streit in neuem Licht.